kein Ersatz, aber ich habe jetzt glücklicherweise, das muss nicht so lang reden entsprechend, weil ich glaube, Sie, wenn Herr Schmenger redet, das ist natürlich aus der Praxis. Ich bin auch glücklicherweise kein Jurist. Das heißt, ich habe eine andere Betrachtungsweise, als Sie üblicherweise Juristen haben, sondern ich versuche aufzuzeigen, bestimmte Zusammenhänge zwischen organisierter Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und unserer Gesellschaft. Das heißt, ich habe einen gesellschaftlichen Blickwinkel auf das, was hier auch thematisiert wird. Und von daher logischerweise beurteile ich Dinge, wie sie der normale Bürger beurteilt und nicht, wie sie Juristen beurteilen. Ich werde also versuchen, sozusagen meinen Beitrag zweizuteilen. Auf der einen Seite darüber, was eigentlich die Staatsanwaltschaft tun müsste, anhand von bestimmten Fällen und Vorgängen, die ich Ihnen schildere, weil sie tiefen Einblick geben in die kriminelle Ökonomie hier in Deutschland, beziehungsweise die Verstrickung zwischen in Anführungszeichen legaler Ökonomie und krimineller Ökonomie. Und dann auf der anderen Seite, was die Staatsanwaltschaften in all diesen Fällen gemacht haben, können Sie mal gleich davon ausgehen, relativ wenig, wenn überhaupt etwas. Und dann im zweiten Teil meine Beobachtung jetzt relativ lange im Bereich der Justiz bei der Verfolgung von OK bzw. von Wirtschaftskriminalität in hohem Umfang. Ich habe gerade mit großem Freude gehört, dass ein Rechtsanwalt da ist, der sich mit Immobilien beschäftigt. Ich habe hier auch eine Meldung, die ist ganz interessant. Da geht es um zwei junge Frauen aus Berlin, die vermitteln Immobilien an russische vermögende Herren und Damen, und die beschreiben ganz stolz, dass sie insgesamt jetzt 550 Villen und Wohnungen in ganz Deutschland, davon gut die Hälfte in Berlin, vermittelt haben. Und dann werden sie gefragt, woher das Geld ist. Und das sagen sie, und das ist nämlich jetzt ganz interessant. Wie schon gesagt, erzählt kein Russe gern, wie er sein Geld verdient hat. Und Schwarzgeld gibt es sowieso nicht. Das Geld ist immer hart und legal erarbeitet. Bei den meisten meiner Kunden weiß ich allerdings bis heute nicht, ob sie Rechtsanwälte, Politiker oder Künstler tatsächlich sind. Das ist deswegen interessant. Erstmal habe ich dann nachgefragt aufgrund beim Landeskriminalamt in Berlin, wie ist es denn mit den Immobiliengeschäften? Gibt es da kein Schwarzgeld? Die haben dann darüber nur gelacht. Da habe ich gesagt, naja, wie ist das mit der Geldwäsche? Darum geht es ja. Und da sagen, naja, die Immobilienkaufmakler müssen eigentlich, wenn sie den Verdacht haben, dass nicht klar ist, woher das Geld kommt, müssen sie eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige machen. Die kriegen sie aber in aller Regel nicht, weil, und das ist die Begründung hier, die Immobilienmakler sind ja davon überzeugt, dass das Geld kein Schwarzgeld ist und dass es B sozusagen legal herkommt. Deswegen ist ein großer Teil dessen, wo man sagen würde, da müsste mal die Staatsanwaltschaft nachgucken, fällt im Prinzip weg. Das werde ich dann nochmal an ein paar anderen Sachen zeigen. Ich liebe ja die Staatsanwaltschaft in Baden-Württemberg, weil sie besonders aktiv ist im Kampf gegen Wirtschaftskriminalität, also und organisierte Kriminalität sowieso. Und da habe ich heute mal per Zufall, manchmal hat man ja da bestimmte Einblicke. Vor ein paar Tagen, ist jetzt eine Woche her, hat sich an mich gewandt zwei wegen Geldwäsche verurteilte Angeklagte. Der eine hat 2,5 Jahre bekommen und der andere 3,5. Die wurden verurteilt von der 5. Strafkammer in Stuttgart für Geldwäsche für die Ismailovskaya. Ismailovskaya ist eine kriminelle Organisation oder gilt als eine kriminelle Organisation. Das ist das erste Verfahren überhaupt oder eins der ganz wenigen, das gegen eine kriminelle Vereinigung geführt worden ist. Das Urteil ist inzwischen rechtskräftig gegen die 5 Angeklagten. Also die hatten Revision eingelegt, verständlicherweise. Diese Revision ist aber abgewiesen worden. Deswegen haben sich zwei dieser Angeklagten, ein Herr Lust und ein Herr Riefert, an mich gewandt, haben gesagt, das ist Unrecht, das stimmt alles nicht, was da die Staatsanwaltschaft und insbesondere die Kronzeugen machen. Und dann gibt es eine andere Angeklagte, das ist die Elina Riefert. Die Elina Riefert war Sekretärin in Stuttgart beim russischen Honorarkonsul. Wer ist der russische Honorarkonsul? Ist er Mangold. Mangold kennen viele von Ihnen vielleicht oder einige. Ist ein hochgradiger Wirtschaftsführer. Was hatte die, als bei ihr dann aufgrund dieses Ermittlungsverfahrens eine Hausdurchsuchung stattfand, hat man ihren Laptop beschlagnahmt. Was fand man auf dem Laptop dieses von ihr? Man fand Zahlungsflüsse von dem von mir geschätzten Parteigenossen Gerhard Schröder und von anderen hohen Politikern. Was ist mit dem Computer passiert? Der ist verschwunden. Es hat noch nicht mal ansatzweise ein Ermittlungsverfahren gegeben. Das zeigt schon ein bisschen weisungsabhängig oder nicht weisungsabhängig. Und wenn man sich Herrn Mangold anschaut mit seinen besten Verbindungen, ist er, glaube ich, bei TUI jetzt an führender Stelle. Ist ja auch so, das weiß ja Professor Seelen sehr genau, so ein sehr sauberes Unternehmen. Und da passiert halt nichts. Das ist aber kein Einzelfall. Ich beschäftige mich, wie Sie ja vielleicht wissen, manchmal auch mit der italienischen Mafia. Und da sieht man das gleiche Verhaltensmuster. Man weiß, dass in Stuttgart viele lustige Mafiose sind von der 'Ndrangheta. Und da ist heute ein interessanter Artikel in der Taz, das heißt, beziehungsweise in der Internetzeitung Kontext, veröffentlicht worden, das Mafia-Kolosseum zu Stuttgart. Da geht es um Ermittlungen der Staatsanwaltschaften in Italien, also Telefonabhörprotokolle, die eindeutig darauf hinweisen, dass dort in großem Umfang in Stuttgart auch Geld gewaschen wurde, dass da zumindest bekannte 'Ndrangheta-Clans sind, das ist der Asmanta Doriccio, relativ bekannt. Die Staatsanwaltschaft weigert sich überhaupt, Ermittlungsverfahren zu führen. Nun kann man sagen, naja, Baden-Württemberg, gucken wir nach Hessen. Ich habe hier einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, üblicherweise nicht sehr gut, die heißt Die dem Onkel folgen, ein Dorf in Kalabrien. Da wird aufgelistet, dass genau alle die Lokale hier in Frankfurt, der sich im Westend auskennt, geht da häufig hin, aber auch in Neu-Isenburg, Neuer Hafenkasten, sind alles beste Küche, sind wir einfach gute Köche, das muss man auch gestehen. Und da ist das ein Artikel über die tolle Küche dieses Clans aus Manta Doriccio. Natürlich kein kritisches Wort über die Verbindung zu einem der bekanntesten 'Ndrangheta-Clans, die hier ihr Geld waschen. Hier macht keine Frankfurter Staatsanwaltschaft was, hier macht keine Frankfurter Polizei irgendetwas in diesem Bereich. Darüber wird halt nicht ermittelt. Ist das ein Einzelfall? In Hessen sowieso nicht. Aber es gibt ja noch andere Bereiche, gerade was auch uns Hessen betrifft, wo man sagen würde, als normaler Mensch, da müsste doch eigentlich, wenn schon nicht die Öffentlichkeit darauf hinweist, da müsste doch zumindest die Staatsanwaltschaft mal ermitteln. Wir haben hier Fraport. Fraport, großes Unternehmen, tolles Unternehmen. Wir sind als Steuerzahler teilweise daran beteiligt. Fraport geht Joint Ventures an mit einer top-kriminellen Organisation in Bulgarien. Das ist die sogenannte TIM-Gruppe. Ich habe über die vor einiger Zeit schon mal geschrieben, also über die Verbindungen, weil sozusagen dieses deutsche Unternehmen, die Fraport, unterstützt eine kriminelle Organisation. Da wird jeder normale Mensch würde sagen, das geht nicht, da muss irgendwas geschehen. Dann kann man ja auf der einen Seite sagen, warum geschieht in Bulgarien nichts? Das wäre eine relativ naive Frage, wenn man sich die deutsche Justiz anguckt. Nun ist vor kurzem, WikiLeaks ist ja nun wirklich eine tolle Quelle. Insbesondere auch die Öffentlichkeit nicht so lesen kann. Also wer nicht Russisch lesen kann, liest bestimmte WikiLeaks-Dokumente nicht, die im Spiegel ja nur bedingt veröffentlicht werden oder auch im Guardian oder im El País, also die bisher sozusagen Empfänger waren, aber es gibt eine Vielzahl von WikiLeaks-Dokumenten, die eben einfach vorhanden sind. Deswegen erlaube ich mir, das ist eine WikiLeaks-Depesche vom 7. Juli 2005, da heißt es Folgendes: Für die US-Botschaft in Sofia ist die Nummer 1 im Who's Who der bulgarischen organisierten Kriminalität die TIM-Gruppe, die versuchte, alle Sektoren der legalen und illegalen Wirtschaft zu durchdringen. Der aufkommende Star der bulgarischen OK ist eben diese TIM-Gruppe. Gegenwärtig ist die TIM und ihr Geschäftsimperium eine der größten und wichtigsten wirtschaftlichen Konzerne in Bulgarien. Was ihre Strukturen und Besitzverhältnisse anbelangt, verhält sich die TIM äußerst geheimnisvoll und ihr Unternehmen sind über ein komplexes Netz von Beziehungen verbunden. Wie eine organisierte kriminelle Gruppe ist die TIM in verschiedenste Bereiche krimineller Aktivitäten verwickelt. Sie reicht von der Schutzgelderpressung über Prostitution, Wetten, Drogenhandel, Kraftfahrzeugdiebstahl bis hin zum Handel mit gestohlenen Fahrzeugen. Es ist davon auszugehen, dass die TIM Verbindungen zur russischen organisierten Kriminalität hat. Unter anderem besitzt sie Sportvereine, Internetwettbüros und Bingo-Hallen. Das ist also eine Firma, mit dem die Fraport intensive Geschäftsbeziehungen eingegangen ist, aber genauso die Lufthansa. Da frage ich mich natürlich, ist das möglich? Also wenn wir über Bekämpfung von organisierter Wirtschaftskriminalität sprechen, können wir ausblenden, wie Beziehungssysteme von deutschen Firmen zu Firmen, insbesondere im Ausland, also im Wesentlichen natürlich, was in der Vergangenheit besonders lukrativ ist, im osteuropäischen Ausland. Es passiert natürlich, wie Sie sich vorstellen, überhaupt nichts. Es passiert aber was? Vielleicht haben Sie gestern oder heute die Meldung gelesen, Meuchelmord im Gartenteich, Krefeld, da hinten irgendwo. Da hat es ein Verfahren gegeben, die Staatsanwaltschaft hat angeklagt. Es hat eine Gerichtsverhandlung gegeben, weil ein Mann auf einen Frosch geschossen hat. Das ist ganz blöde, also für den Frosch, und zeigt aber, dass die Justiz arbeiten kann, wie man sieht. In Krefeld läuft oder sollte laufen seit geraumer Zeit ein Verfahren wegen Geldwäsche gegen einen Mann, den Rinat Aliyev, ist ein relativ bekannter Mann, war mal Botschafter, OECD-Botschafter aus Kasachstan und ist ein Multimillionär. Und da gibt es sowohl in Österreich, weil sozusagen seinen Hauptstützpunkt hat er in Österreich, wie hier in Deutschland hat es eine Strafanzeige gegeben wegen Geldwäsche, kriminelle Vereinigung. Was passiert mit dieser Strafanzeige? Die landet in Krefeld. Krefeld hat keine Schwerpunktabteilung für Wirtschaftskriminalität. Also die Strafanzeige landet bei einem Staatsanwalt, der für Buchstaben zuständig ist, der von Wirtschaftskriminalität und insbesondere dieser international, wie sie immer ist, halt in aller Regel organisierten Wirtschaftskriminalität relativ wenig Verständnis hat. Gewaschen wurde das Geld wahrscheinlich über die Metallwerke Bender Rheinland. Metallwerke Bender, das wurde unternommen, das kann man im Internet auch nachlesen. Im April 2005 wurden die Metallwerke Bender vom österreichischen Investor Amoreal übernommen und als Metallwerke Bender Rheinland GmbH weitergeführt. Unter der Leitung, dann kommt ein kasachischer Name, Mukhtarem Abdulli, der nur ein Strohmann ist. Inzwischen, wenn man jetzt vom 18.01.2011, sind die Metallwerke Bender wieder insolvent. Also es hat ein Investor, hat Geld dort hineingegeben, damit die Arbeitsplätze gerettet werden. Inzwischen ist es wieder insolvent. Wenn man sich die Strafanzeige anschaut, da sage ich Ihnen kurz mal, um was es geht. Das System der kriminellen Organisation, also es ist diejenigen, die das gemacht haben, war es zunächst durch Erpressungen, Diebstähle, Betrügereien, Urkundenfälschung, Korruption, vor allem unter der Ausnutzung der staatlichen Funktion Aliyevs und der anderen Mitglieder ein Vermögen aufzubauen. Ein besonders großes Mittel war hier, die Finanzpolizei zu beeinflussen, dass durch manipulierte Ermittlungen die Verantwortlichen privater Unternehmen oder ausländischer Investoren erpresst werden konnten. Auf dieses Erpressen komme ich nachher nochmal in anderen Bereichen auch, wobei ich dann gleich zeige, dass die Staatsanwaltschaften eigentlich überfordert sind, das noch zu bedienen. Der wurde halt in Kasachstan, der Aliyev, weil er zwei Banker hat entführen und ermorden lassen, wahrscheinlich, also die sind bisher nicht wieder aufgefunden worden, wurde auch verurteilt. Und dann hat er einen Teil seines Geldes, also insgesamt hatte Geld sozusagen aus Kasachstan weggeschafft, 100 Millionen, das ist nicht viel, aber auch nicht wenig, und hatte dann eben sozusagen sich in Deutschland eingekauft, in die Metallwerke Bender. Da kamen dann einerseits entsprechende Summen hierher, die wurden dann relativ schnell am gleichen Tag wieder zurücküberwiesen, also wurde als Darlehen teilweise dekliniert. Und auf jeden Fall war das alles wirtschaftlich nicht nachvollziehbar, wie diese Geldtransaktionen waren. Das heißt, es kam teilweise von Zypern, Libanon, Österreich wurde Geld hierher transferiert und einige Tage später die gleichen Summen wieder auf eine Stiftungskonto, das eben auch dem Aliyev gehört, zurücküberwiesen. Da hat dieser Rechtsanwalt, der diese Strafanzeige gemacht hat, hat da wirklich gut gearbeitet. Nun ist die Frage, kann man einen Politiker als und seine Kumpanen als kriminelle Vereinigung bezeichnen? Nach unserer Rechtsordnung wahrscheinlich nicht, obwohl sie es sind. Aber es passiert halt relativ wenig in diesem Fall. Also in Österreich wagt sich die Staatsanwaltschaft nicht heran, in Deutschland dauert es und wird wahrscheinlich auch nicht viel draus werden, weil inzwischen ist das Unternehmen insolvent, die Arbeitnehmer stehen mehr oder weniger auf der Straße. Wir haben hier, um diese Dimension deutlich zu machen, wir haben hier in Frankfurt lange Zeit in der Börsenstraße eine Bank gehabt, die Wachocher Bank, vielleicht kennen Sie, eine der größten Banken, amerikanischen Banken. Die hat auch Sitze in Berlin und in Hamburg, sehr schöne Bürogebäude, viel Geld investiert und die Wachocher Bank ist zusammengebrochen, ist jetzt unternommen worden von Wells Cargo. Für was ist die Bank bekannt? In der Blütezeit zwischen 2004 und 2007 war sie halt eine riesige Drogengeldwäschanlage. Die amerikanischen Behörden, also es hat entsprechende Ermittlungen gegeben, haben herausgefunden, dass sie insgesamt 378 Milliarden Dollar Drogengeld legalisiert hat. Sie müssen sich mal die Summe vorstellen. Aber was war die Strafe? Das ist das Lustige. Das könnte dann wieder Deutschland sein. Als Strafe musste sie im Jahr 2010 eine Geldbuße von 100 Millionen Dollar zahlen. Das sind knapp 2% des Bilanzgewinns waren das für das Jahr 2009. Ich bringe die Verbindung nach Deutschland nur deswegen, weil sie hier Filialen hatte, weil sie hier Investitionen betrieben hat. Und wo ich mir als normaler Bürger sage, wenn sie diese hohen Summen Drogengeld gewaschen hat für einen bestimmten mexikanischen Drogenclan, dann könnte doch eigentlich auch in Deutschland unter Umständen da was gelaufen sein. Also ich habe mich das nur gefragt, will aber auch aufzeigen, die Dimension international, um die es geht, die ist national überhaupt nicht mehr zu bearbeiten. Das geht nur auf internationaler Ebene und sonst, oder zumindest auf europäischer Ebene, sonst geht überhaupt nicht. Das Beispiel zeigt, und da bin ich wieder bei Gerhard Schröder, den ich liebe, den muss man lieben, das glaube ich auch, Erpressung. Erpressung ist im Grunde genommen ein Straftatbestand erstmal. Bei dem kleinen Kriminellen ist es allemal ein Straftatbestand. In der Politik ist es ein kulturelles Gut inzwischen. Also es ist nichts, wo man sich Gedanken machen müsste. Auch wieder WikiLeaks. Da gibt es auch in diesem Fall aus Bulgarien eine Depesche, aus der hervorgeht, also es war bekannt, am 1. September 2009 haben sich in Danzig der russische Premierminister Putin mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Boyko Borisov, der da gerade also relativ neu gewählt worden war, getroffen. Die Gespräche drehten sich um gemeinsame Energieprojekte, insbesondere zwei Projekte, das ist das Atomkraftwerk Belene, wo ja auch mal ein deutsches Unternehmen glücklicherweise dann zurückgetreten ist, und natürlich die Energiekonzern Gazprom, South Stream. Da hatte die bulgarische Regierung bisher eine eher zögerliche Haltung, Boyko Borisov im Übrigen auch. Und in diesen WikiLeaks-Dokumenten, also in den Botschaften, den Depeschen der US-Botschaft, steht dann Folgendes: Demnach habe Putin den bulgarischen Ministerpräsident gedroht, dass Bulgarien, und jetzt kommt das wortliche Zitat, einen kalten Winter riskiere, wenn sich Borisow mit den Projekten nicht vorwärts bewegt. Also kalter Winter, Gasleitung zu, wenn er nicht zustimmt den Aktivitäten von Gazprom, an dem ja auch deutsche Firmen beteiligt sind, darf man ja auch nicht vergessen, ganz zu schweigen von eben ihm. Das ist klare Erpressung, das wird als selbstverständlich hingenommen, deswegen, weshalb wundern wir uns noch überhaupt über bestimmte Dinge noch, die passieren. Das heißt, ich will eingehen auf die Blindheit gegenüber den realen gesellschaftlichen Zuständen im Bereich der Verbindung von krimineller Ökonomie und legaler Ökonomie, die die Justiz mit dem Instrumentarium, selbst wenn sie anwenden würde, überhaupt nicht mehr bekämpfen kann. Das zeigt sich in einem besonders klaren Fall. Also die Ignoranz, benenne ich es mal. Sie können sich alle an den Fall Opel erinnern. Der ist deswegen in jeder Beziehung charakteristisch, weil er ist übertragbar. Sie wissen, dass bei Opel der Fall war, es sollte verkauft werden, also es standen große finanzielle Probleme und es ging darum, verkaufen wir es an Magna, auch wieder Gerhard Schröder übrigens. Oder was passiert mit Opel? Es war klar, die Bundesregierung war dafür, die Gewerkschaften waren dafür, alle Medien, von wegen Medien so kritisch berichten, haben noch nicht mal ansatzweise nachgefragt, wer sind denn die russischen Investoren? Die russischen Investoren ist einmal eine Bank gewesen, die Sberbank. Wer ist der Vorstandsvorsitzende der Sberbank? Das ist ein Hermann Greve. Guckt man mal in den Archiven nach, das kann man ja, also wenn ich es kann, können das andere auch. In den Jahren 93, 94, 95, 96, wo er noch in St. Petersburg war, da ist eine Vielfalt von Strafverfahren gegen ihn gegeben, wegen Betrug, wegen Unterschlagung, wegen Untreue, die natürlich alle eingestellt worden sind. Inzwischen ist er Vorstandsvorsitzender. Der andere wäre gewesen ein Oleg Deripaska, ein Oligarch. Gut, man soll Oligarchen, das wissen wir alle, die haben hart gearbeitet. Oleg Deripaska natürlich insbesondere, der war an Magna beteiligt und er war der zweite Mann hinter der Sberbank. Nun ist glücklicherweise, ich hatte es vorhin erwähnt, gibt es ja ein Urteil der 5. Großen Strafkammer hier in Stuttgart, die sich eben mit dieser Ismailowskaja beschäftigen. Und da wurde ein Zeuge vernommen, ein Herr Hadajrov. Herr Dajrov ist auch ein Top-Krimineller, aber der hat sich dann der Staatsanwaltschaft und der Polizei zur Verfügung gestellt und hat halt ausgesagt über die Ismailowskaja und die Beteiligten. Das Gericht hat ihn als glaubwürdig anerkannt und ohne ihn, dessen Aussage, wäre das Urteil auch nicht zustande gekommen. Und er hat Folgendes ausgesagt: Oleg Deripaska war verantwortlich für die Aluminiumtransaktionen der Gruppe. Man kann auf jeden Fall sagen, dass er über die Morde und die Verfahrensweise der Gruppe Bescheid wusste. Das wäre also derjenige gewesen, der dann sozusagen Miteigentümer von Opel gewesen wäre. Es hätte sich niemand dafür interessiert, was werden ja Arbeitsplätze gerettet und woher das Geld kommt, das wissen wir ja alle, interessiert heutzutage gerade in Zeiten der Krise sowieso niemanden. Jetzt kommt aber der sozusagen der Umkehrschluss, gerade bei dieser Geschichte, das Komplizierte, gerade bei diesen Personenkreisen und diesen kriminellen Machtzentren deutlich zu machen. Die Revision wurde abgelehnt gegen das Urteil, jetzt im Januar war das. Im Februar dieses Jahres trifft sich der Kronzeuge, der unter höchsten Sicherheitsmaßnahmen hier in Stuttgart ausgesagt hatte, weil sein Leben gefährdet war oder auch nicht, trifft sich in Tel Aviv im Hilton Hotel zusammen mit demjenigen Mann, den er eben als Kopf der Ismailowskaja beschuldigt hatte, nicht Deripaska, sondern Tschernoy, das ist ein anderer, gehören zusammen, umarmen sich freundschaftlich, küssen sich ab, reden über gemeinsame Geschäfte. Wäre das bekannt geworden, sozusagen vor der Revision, da wäre das Urteil null und nichtig gewesen, logischerweise. Denn wenn der Kronzeuge sich mit denjenigen trifft, und zwar brüderlich, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach weil er gekauft worden ist, also ich kaufe heute alles, und das ist das große Problem, dass Zeugen durch die Bank weg in bestimmten Bereichen alle zu kaufen sind. Es ist aus, deswegen ist das Problem vielleicht auch für die Staatsanwaltschaft in diesen Bereichen manchmal etwas zu nehmen, weil es unter Umständen keine Zeugen gibt. Aber es gibt ja auch andere Dinge.
Warum Tel Aviv?
Bitte?
Warum Tel Aviv?
Naja, weil in Israel sich viele Russischstämmige, die haben die israelische Staatsbürgerschaft angenommen und das ist da für sie unten ein bisschen bequemer, weil auch Geldwäschegesetze und so weiter nicht diese Möglichkeiten haben und weil die israelische Regierung mit den Großkopfenden der sogenannten russischen Oligarchen, also die jetzige Regierung wohlweislich, relativ eng zusammenarbeitet. Also bringen halt Geld und Einfluss. Aber um nochmal auf Baden-Württemberg zurückzukommen, da ist vor kurzem ein Prozess geplatzt und der zeigt das Dilemma auch der Staatsanwaltschaften, also wenn sie den wirklich wollen. Da wurde ein Prozess geführt, da ging es im Prinzip um Betrug. Da hat ein Camorra-Clan hat Maschinen verkauft, die hat er aus China billig importiert, hat ein draufgeklebt Markenware und hat sie an Gutwillige verkauft, also das gleiche mit den Lederjacken, das kennt man ja. Tatsache ist, das waren alles Mitglieder eines Camorra-Clans. Was sagt nun das Gericht? Ich habe hier den Aktenvermerk des Vorsitzenden. Der sagt, es besteht kein Anlass, Feststellungen zu einer Zugehörigkeit der Angeschuldigten zur Camorra zu treffen, da dies für die Aufklärung der den Angeschuldigten vorgeworfenen Straftaten nicht erheblich ist. Das ist das Problem. Die Richter, entweder weil sie faul sind oder weil sie nicht begreifen, was Mafia-Zugehörigkeit bedeutet, blenden aus, dass dieser Clan in Neapel für Morde, für Entführungen, für Raub, also sozusagen für das Strafgesetzbuch von oben bis unten verantwortlich ist und blenden das aus, dann ist es ein normaler Betrug, auch noch doof gelaufen, dann für die Betroffenen, die sich das haben andrehen lassen, weil sie halt was billig kaufen wollten. Die Verfahren sind alle eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft ist stinksauer und Sie müssen sich die Polizeibeamten vorstellen, die jahrelang hier ermittelt haben, die in Neapel ermittelt haben, die Unterlagen vorgeführt haben. Hat das Gericht alles nicht interessiert. In Baden-Württemberg, deswegen sage ich, werden diese Prozesse nicht mehr geführt. Um zum letzten Fall zu kommen, der auch besonders schön ist, insbesondere weil er natürlich meine schöne Heimatstadt betrifft, ist auch eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige. Da ist Folgendes passiert, da gibt es in Frankfurt hier, beziehungsweise in Wiesbaden, eine junge Frau, die war mal Schönheitskönigin in Kasachstan und hat halt einen reichen Gönner, sagen wir mal so. Spricht kein einziges Wort Deutsch, braucht sie ja nicht als Schönheitskönigin. Und auf deren Konto wurden dann überwiesen relativ viel Geld, mal 1 Million, mal 500.000, also große Summen. Und daraufhin gibt es eben eine Geldwäsche-Verdachtsanzeige. Und was passiert dann? Dann heißt es beispielsweise hier, Anlage zur Verdachtsanzeige, auffällig bei der letzten Transaktion ist die Tatsache, dass Frau Schmidt einen Betrag über 500.000 Euro als Kaufpreis deklariert hat, zunächst auf ihr Privatkonto übertragen hat, von hier das Geld nach London, eine Westburn in der Invest Limited transferiert hat und so weiter. Die hat Folgendes gemacht, die hat jetzt auch noch eine Firma, eine Baufirma, die ist mit 500.000 Bar zu einem Frankfurter Notar gegangen. Da sie kein Deutsch spricht, logischerweise mit einer Übersetzerin. Hat eine Firma eintragen lassen, eine Bau GmbH, ist jetzt Besitzerin einer Baufirma, die in München insbesondere relativ viel baut. Nun hat versucht, in dem Fall hat die Staatsanwaltschaft, beziehungsweise natürlich erstmal der Geldwäschebeauftragte eines Landeskriminalamtes und dann die Staatsanwaltschaft versucht, etwas herauszufinden, woher kommt das Geld. Sie gibt an, das sei ein Geschenk ihrer Mutter, obwohl die relativ arm ist in ihrem Heimatland. Dann war es ein Geschenk eben von einem Wodka-Hersteller. Und Rechtshilfe ersuchen in den Ländern können Sie natürlich, das ist ein echtes Problem für die Staatsanwaltschaften, gibt es nicht. Das heißt, was ich damit sagen will, es werden Firmen hier aufgekauft mit mehr oder weniger schwarzem Geld, um es mal diplomatisch auszudrücken. Es werden nicht irgendwie kleine Firmen aufgekauft, sondern teilweise große, oder es wird versucht, sie aufzukaufen. Wenn Sie überlegen, Infineon sollte aufgekauft werden, auch von einem russischen Investor. Wenn Sie den CIO, also den Vorstandsvorsitzenden, nicht googeln, aber in Polizeidokumenten 1995, 96 gucken, da sehen Sie ihn auf Geburtstagspartys mit den Top-Kriminellen, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Es war ja auch Herr Sommer, Telekom, der für dieses Unternehmen inzwischen in Moskau arbeitet. Also wir haben eine Verquickung von Personen mit Kriminellen, wir haben eine Verquickung von Firmen mit der kriminellen Ökonomie in großem Umfang, von dem wir uns heute noch nicht mal ansatzweise so richtig wissen, wie es geht. Und dann haben Sie eine Staatsanwaltschaft, und dann kommt in der Tat das Problem, dann haben Sie eine Staatsanwaltschaft, nicht die Staatsanwälte, das ist natürlich vollkommener Unsinn, sondern es gibt wirklich gut arbeitende Staatsanwälte. Aber Sie haben eine Struktur, in dem in der Justiz, das sage ich mal, Haushaltsrecht geht vor Strafverfolgung. Aufgrund von leeren Kassen, logischerweise, leitet die Justiz. Wenn Sie jetzt überlegen, man kann ja zum Oberlandesgericht Koblenz stehen oder will, wie man will, wenn jetzt sozusagen dort abgeschafft wird aus Haushaltsgründen, das Oberlandesgericht in Koblenz, weil es vielleicht woanders, ich weiß zwar nicht.
Andere Gründe auch noch haben, weil die etwas missliebig mit der Regierung umgegangen.
Ja, aber das ist ja auch kein Argument.
Ist klar.
Weil dann können wir es wirklich, aber es ist das Problem in der Tat der Ökonomisierung der Justiz. Das Gleiche gilt für die Polizei wie für die Staatsanwaltschaften. Sie wissen alle, es gibt im Prinzip das Einzige, was eine Rolle spielt, ist Controlling, sind Fallzahlen, sind Statistiken. Also sozusagen das Innenverhältnis muss befriedigt werden, Außenverhältnis, Bekämpfung spielt zunehmend keine Rolle mehr. Nun ist das eine Geschichte, die wird schon seit 10 Jahren beklagt. Ist ja nichts Neues, das kennen wir ja alle schon, nur es verändert sich, und im Gegenteil, es wird immer stärker. Es gibt sozusagen ein, das ist auch wieder wie mit dem Frosch, so ein schönes Beispiel. Ich war vor kurzem in Münster, da gab es in der Vergangenheit immer eine gut ausgestattete Abteilung zur Bekämpfung von OK und Wirtschaftskriminalität. Was sagen jetzt die Dienstvorgesetzten? Ja, also das gibt ja keine Fallzahlen, wenn ihr da ermittelt. Und was passiert mit den Polizeibeamten, die nun wirklich hochqualifiziert sind? Die werden auf die Straße gestrickt in den Streifendienst, damit sie Parksünder aufschreiben. Also diese Umkehr im Bewusstsein spielt eine entscheidende Rolle. Und es hat in der Vergangenheit so viele Aussagen gegeben von Staatsanwälten, nicht nur, deswegen ist das alles nichts Neues, dazu, wie sie gegängelt werden, was sie nicht machen dürfen. Also es betrifft immer noch das wilhelminische Befehl und Gehorsam, das ist halt das Problem, und da ist natürlich die Unabhängigkeit wäre wichtig, und solange das der Fall ist, wird sich nicht ändern. Also ich habe hier eine Pressemitteilung der neuen Richtervereinigung, die auch seit langem die Unabhängigkeit fordert. Also ist nichts Neues, und es passiert nichts. Und in dieser Pressemitteilung heißt es, unser gegenwärtiges Justizsystem lebt und arbeitet bis heute in wilhelminischen Strukturen, die es der Politik ermöglichen, Einfluss auf die dritte Gewalt zu nehmen. Verdi, Deutscher Richterbund und Neue Richtervereinigung diskutieren und fordern deshalb seit Jahren eine konsequente Gewaltenteilung, die es also anscheinend bis zu diesem 2010 noch nicht mal gegeben hat. Also wenn das alles der Fall ist, dann müssen wir uns in der Tat nicht darüber wundern, dass das Haushaltsrecht, das ja ein politisches Recht ist, angewandt wird, um die Justiz zu disziplinieren, bestimmte Formen von Wirtschaftskriminalität, die nämlich Machtverhältnisse beeinflussen, genau dies, dass diese nicht beeinträchtigt werden. Ich hatte in der Vergangenheit, weil ich mich ja nun relativ lange mit diesem Dreck beschäftige, immer gedacht, naja, die sind alle, das ist die Naivität, das ist vielleicht die Dummheit, kommt ja auch sehr häufig vor, darf man ja nicht ausblenden bei alledem. Aber inzwischen bin ich fest davon überzeugt, insbesondere wenn ich diese internationalen Vernetzungen sehe, von dieser Machtstrukturen, dass etwas verhindert werden soll. Es soll verhindert werden, wirklich aufzuklären, für Transparenz in bestimmten Bereichen zu sorgen. Und das betrifft in der Tat fast alle Teile der gesamten Administration, also Justizadministration. Sie wissen ja, dass Frau Lichtinghagen, die genau auch darunter gelitten hat. Sie hatte ja wirklich gekämpft gegen Wirtschaftskriminelle und ist dann eben in dem Fall, als sie dann mit dem einen prominenten Steuerbetrüger dort zugange ging und ihn vorführte, was man ja nicht macht, die zeigt man nur bei Sportbällen und bei anderen Bällen, Preisverleihungen, aber nicht in, sozusagen in Begleitung der Staatsanwaltschaft. Und da sieht man dann auch in der Tat wiederum die verhängnisvolle Rolle teilweise von Medien. Das darf man nicht vergessen. Also sie wurde geschlachtet von unserem allseits geliebten Herrn Leyendecker, der sie vorher ausgesaugt hat, aber dann war sie nicht mehr dienbar, dann war die Staatsanwaltschaft sozusagen, die obere Leitung war ein wichtiger Informationsgeber, dass man eine Staatsanwältin wie Frau Lichtinghagen hat hängen lassen. Die wurde beschuldigt, hat sich alles als reine Lüge herausgestellt, die wurde wirklich niedergemacht und Sie wissen ja, dass sie jetzt Richterin ist in einem Amtsgericht für kleine Sachen, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Und ich glaube, diese Disziplinierung, die muss in der Tat verhindert werden. Aber das nutzt nichts. Ich sage einfach, das nutzt gar nichts, wenn man sich nur darauf konzentriert. Das ist nur ein Teil des gesamten Problems. Der wichtigste Teil des Problems, endlich mal zu begreifen, wie weit einerseits kriminelle Ökonomie und legale Ökonomie miteinander verbunden sind. Wir brauchten im Prinzip endlich, ich meine, das Wort Ethik in den Mund zu nehmen, fällt mir unheimlich schwer, aber man brauchte bestimmte ethische Grundsätze, die das Unternehmen nicht gestatten, mit kriminellen Strukturen zu kooperieren. Da müsste dann justiziell irgendwas gemacht werden. Ich weiß nicht was, ich bin einfach naiv, aber ich denke, das wäre teilweise ein Weg. Da würde aber vielleicht die deutsche Wirtschaft zusammenbrechen, das wollen wir ja auch nicht. Deswegen denke ich, wenn dann Aussagen kommen von Staatsanwälten, ich habe hier mal welche, die das ein bisschen sagen, also das sagte ein Staatsanwalt, Stellenbesetzungssperre. Die Staatsanwälte hatten ein 500 erledigte Verfahren auf dem Schreibtisch liegen. Dadurch, dass auch im Bereich der Angestellten massiv gespart wurde, engagierte und ausgebildete Justizfachangestellte nicht mehr eingestellt werden, steht die Verwaltung der Justiz vor dem Zusammenbruch. Bundesweit hohe Fallzahlen, eine angespannte Personalsituation, Personalabbau in den polizeilichen Ermittlungsdienststellen wegen der katastrophalen Lage der öffentlichen Haushalte hindern die Ermittler in beiden Teilen daran, Vorgänge in gebührendem Maße auszuermitteln. Hinzu kommen erhebliche Defizite bei der Aus- und Fortbildung der Polizei. Das wäre auch notwendig bei Staatsanwälten und bei Richtern, sage ich Ihnen, und zwar in großem Umfange. Es gibt ja die Aussage des ehemaligen oder des immer noch Vorsitzenden des Deutschen Richterbundes, Wolfgang Asenhöfen, der gesagt hat, der vor Sparorgien gewarnt hatte und wir werden schlicht und einfach kaputt gespart. Also diese Warnungen gibt es seit Jahren und es passiert nichts, im Gegenteil, es wird weiter kaputt gespart. Was dazu führt, und da kommt man dann auf das sozusagen auf den gemeinsamen Nenner, wenn ich jetzt schwarz fahre, werde ich erwischt, also da werde ich aber verknackt. Wenn ich 100 Millionen beiseite schaffe, bin ich angesehener Mitglied vom Lions Club, vom Golf Club, wo auch Richter und Staatsanwälte, wie wir alle wissen, ja auch verkehren. Bin also in einem gesellschaftlichen Umfeld, das durchaus angenehm ist. Das ist das, was wir früher mal als Klassenjustiz bezeichnet hatten. Aber das darf man ja nicht in den Mund nehmen. Man darf ja auch. Aber es hat sich halt nichts verändert. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft und es ist trotzdem noch Bestandteil unseres Systems. Und deswegen tun mir dann viele Staatsanwälte und insbesondere Kriminalisten leid, die trotzdem versuchen, in bestimmten Bereichen noch was zu verändern. Fakt ist, und das ist sozusagen mein Fazit und im Grunde genommen meine Erkenntnis in diesen Bereichen, erstens, auf nationaler Ebene ist nichts von diesen Problemen mehr zu lösen. Das lässt sich ausschließlich noch auf europäischer oder internationaler Ebene lösen. Das Gleiche gilt aber auch im Kampf dagegen. Und zwar betrifft das auch, das wurde ja ein bisschen debattiert, unsere Vereinigung. Die ist national, kann sie nicht viel bewirken. Sie muss integriert werden. Es gibt ja glücklicherweise eine Vielzahl von internationalen, nationalen, europäischen Organisationen, die sich den Kampf gegen Wirtschaftskriminalität, organisierte Kriminalität auf die Fahnen geschrieben haben. Es geht nur durch eine europäische Vernetzung, weil das, was hier passiert, hat Auswirkungen auf Italien, auf Bulgarien, auf Russland, wo auch immer und umgekehrt genauso. Da ist ein Hindernis teilweise die Sprache, also weil halt die Kommunikation in diesem Bereich prinzipiell Englisch ist. Aber ich sehe das bei anderen Institutionen im Ausland, die sich damit beschäftigen, das funktioniert relativ gut. Das sind NGOs, die dann auch teilweise eine Breitenwirkung haben, obwohl das immer in Deutschland genauso wie woanders, wo relativ schwierig ist, aber es ist möglich. Und wir müssen halt in der Tat das Prinzip, und das betrifft alle, Whistleblower, Zivilcourage, was passiert mit den Whistleblowern? Die werden verfolgt, in aller Regel disziplinarrechtlich bestraft, wenn sie erwischt werden. Und es besteht da, ist ja schon interessant, wie die CDU auf die Whistleblower reagiert. Also massiver Front wird gemacht gegen Aktionen. Es gibt ja diese Vereinigung Whistleblower, die hervorragend ist. Also da sind heftige politische Kämpfe zu erwarten. Und ich gehöre nicht zu den Optimisten, das können Sie sich vorstellen. Ich sehe das alles relativ dunkel, ist ja, aber da ich in Frankfurt lebe und das Prinzip Hoffnung in Frankfurt ja immer noch eine große Rolle spielt, hoffe ich natürlich, dass sich irgendetwas verändert und dazu sind Sie notwendig, jeder mit seinen Möglichkeiten, die er hat. Weil man darf dieses System, das Unrecht darf man nicht hinnehmen. Wir zahlen alle, Sie, ich, wir zahlen alle die Zeche, die unsere künftigen Generationen zahlen für die Zeche dafür, dass wir den Bereich dieses Krebsgeschwür, Wirtschaftskriminalität, organisierte Kriminalität nicht bekämpfen. Es gibt keine einzige Stimme, die möchte ich mal hören, von den ermittelnden Experten, die sagen würden, ja, wir können Wirtschaftskriminalität und OK wirklich bekämpfen. Die finden Sie in keinem einzigen Bundesland. Bitte?
Geht ein Dauer, oder?
Ja, geistig auf jeden Fall. Gibt es halt nicht. Genauso wenig, wie Sie keinen einzigen Politiker mir nennen können, der sich nachhaltig mit organisierter Wirtschaftskriminalität beschäftigt. Von keiner Partei. Übrigens, also es ist furchtbar gleichgültig, wo Sie hingucken. Es gibt keine Partei, die sich damit beschäftigt. Bitte? Ja, Kassenmäßig. Ja gut, da sind die Grünen relativ unschuldig. Das wird sich aber jetzt auch ändern. Aber nein, das führt zu weit. Ich will damit nur sagen, also sozusagen die Rolle, die da ist, sozusagen, oder die Schere, Sie haben ein Anwachsen, gerade im Zusammenhang mit der Globalisierung, dem neoliberalistischen, der Freizügigkeiten von kriminellen Aktivitäten und zwar mit Summen, die für uns unvorstellbar sind. Sie müssen sich das mit der Vajoya Bank, 385 Milliarden US-Dollar, da können Sie ganze Staaten aufkaufen. Das ist aber nur ein krimineller Clan. In Italien, Camorra hat jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, wurde das Vermögen beschlagnahmt. 2 Milliarden Euro. Was denken Sie, das bleibt doch nicht unten allein in Italien liegen. Das geht genauso nach Deutschland, in andere Staaten, da werden Banken gekauft, was auch immer. Deswegen ist das Problem, dass man sozusagen so einen Tunnelblick hat. Und mit diesem Tunnelblick muss einfach weg. wir haben eben nicht nur sozusagen die Wirtschaftskriminalität, die organisierte Kriminalität, dann unter Umständen noch die böse Mafia, woher es auch immer kommt, sondern das ist ein ökonomisches Phänomen. Und das System nennen es andere. Und genau dieses System, das muss sozusagen ans Licht der Öffentlichkeit gebracht werden. Und irgendwann, ich werde es nicht erleben, wird es vielleicht auch zerschlagen werden. Ich bedanke mich erstmal.
So. Herzlichen Dank, Herr Roth. Gibt es Fragen und Wortmeldungen zu diesem Referat? Ja.